In einem Seminar über Zeitmanagement begann der Dozent mit einem Experiment. Und zwar stellte er einen Eimer auf den Tisch. Ich kann nicht alles nachvollziehen, aber dann holte er ganz viele solcher großer Steine und füllte den Eimer damit, randvoll. Dann stellte er die Frage, ist der Eimer voll? Ja, sagten alle. Wirklich, meinte er. Und dann nahm er ein kleineres Gefäß hoch und darin befanden sich Kieselsteine. Die goss er in diesen Eimer hinein, rüttelte und die fanden so den Weg in die Lücken und stellte die Frage, ist der Eimer voll? Und ein Student sagte, wahrscheinlich nicht. Gut, sagte er und holte eine Tüte mit Sand hervor und goss den Sand darüber und tatsächlich, der Sand rieselte in all die anderen kleinen Lücken, die noch geblieben waren. Ist der Eimer jetzt voll? Stellte er die Frage. Nein, sagten die Studenten. Gut so, sagte er und holte eine Kanne hervor und goss Wasser darüber. Bis zum Rand. Jetzt war der Eimer wirklich voll. Und er stellte die Frage, was soll dieses Experiment bedeuten? Und da meldet sich einer und sagt, ich denke mir Folgendes. Wenn man denkt, man hat keine Zeit mehr, keinen Platz auf dem Terminkalender, wenn man nur richtig guckt, findet man noch eine Lücke. Falsch, sagte der Dozent. Das Fazit dieses Experimentes ist, wenn man nicht zuerst die gewichtigen Dinge in den Eimer legt, sie passen später nicht mehr rein. Sie müssen sich die Frage stellen, was ist Ihnen wirklich wichtig? Darum soll es heute gehen. Wir singen aber jetzt noch einmal ein Lied, das an der Leinwand erscheint. Das heißt, wie auf dunklem Weg dein Licht. Was ist mir wirklich wichtig? Ich lese aus Lukas 18, die Verse 18 bis 27. Und es fragte ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich möchte diesen letzten Satz gerne als Überschrift nehmen und von dem ausgehen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und sicher kennen Sie das auch, dass man diesen Satz oft so isoliert, herausgenommen aus dem Zusammenhang zitiert. Das ist manchmal gar nicht so ohne Bedeutung, weil man dann auch etwas missverstehen könnte. Könnte man sagen, Ich bringe meine Not Gott im Gebet und rechne damit, dass er sie wendet, denn bei ihm ist ja kein Ding unmöglich. Oder ich beschließe für mich, ich gehe ein Risiko ein, das wage ich, denn ich gehöre ja zu dem Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Und man kann mit solchen Entscheidungen sich auf eine falsche Fährte begeben. Es ist so wichtig zu sehen, in welchem Zusammenhang dieses Wort steht. Es ist ja gesagt mitten in einem Gespräch. Und diesem Gespräch geht wieder ein Gespräch voraus. Und das möchte ich mit Ihnen im ersten Schritt anschauen. Das Gespräch zwischen Jesus und einem Oberen der Juden. Oberer der Juden, was können wir uns darunter vorstellen? Man könnte mutmaßen, vielleicht ein Synagogenvorsteher, vielleicht ein Mitglied vom Hohen Rat, auf jeden Fall eine angesehene Person, eine einflussreiche Person und, wie wir hier merken, auch eine, die es hat, mit Vermögen. Und in diesem Gespräch stellt nun diese Persönlichkeit eine Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist ja gar nicht nur irgendeine Frage. Das ist ja im Grunde die existenzielle Frage, die uns bewegen sollte. Da beginnt irgendwo mein Leben, irgendwo endet es auf dieser Erde. Und was muss da inzwischen stattfinden, dass am Ende nicht Tod, sondern Leben bei rauskommt? Wenn das möglich wäre, will ich das doch wissen. Und jetzt stellt dieser Mann Jesus diese Frage. Und ich habe eigentlich gedacht, jetzt könnte doch Jesus antworten. Das ist aber schön, dass du dich mit dieser Frage beschäftigst. Und ich sage dir, glaube an Gott und glaube an mich und folge mir nach. Also es wäre doch logisch, dass er jetzt sagt, wenn du ewiges Leben haben willst, komm zu mir, ich gebe dir. Und beim Bibellesen stolper ich ständig, weil ich merke, das ist immer gar nicht so typisch und so automatisch. Und es gibt keine Antworten, die prädestiniert sind, sondern Jesus überrascht, dass es immer wieder so anders zugeht. Und er hört nämlich nicht nur die Frage, er sieht ja auch sein Gegenüber. Und es geht ihm gar nicht darum, jetzt einfach nur die richtige Antwort zu geben, sondern er möchte ja diesem Menschen wirklich helfen. Er sieht ihn in seinem Kontext und in seinen Gedanken. Und darum gibt es nicht gleich die richtige Antwort, sondern eine Rückfrage. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dieser Obere der Juden hatte, über diese Frage, Rückfrage nachzudenken. Was nennst du mich gut? Aber das ist wirklich nachdenkenswert. Wenn Jesus sagt, niemand ist gut, nur Gott, ist das ja eine mehrfache Provokation. Das ist eine Anfrage an den Fragesteller. Denn wenn nur Gott gut ist und niemand sonst, dann ist damit ausgesagt, dass dieser Obere der Juden nicht gut ist. Und was soll ein Nicht-Guter hervorbringen, um ewiges Leben zu bekommen? Es ist ein Hinweis auf Jesus. Wenn der Obere bei seiner Behauptung bleibt, dass Jesus gut wäre und nur Gott gut ist, müsste er sich dem stellen, dass Jesus und Gott auf einer Stufe stehen. Will er das? Und es ist ein Hinweis auf den lebendigen Gott. Denn wenn Gott gut ist, dann wird es für ihn nicht uninteressant sein, ob wir Menschen wissen, wie wir ewiges Leben bekommen. Dann wird er dafür sorgen, das vorbereiten, den Weg zeigen. Und ich habe in diesem Zusammenhang einmal in der Bibel nachgeschaut, wann kommt eigentlich auch nochmal dieses Wort vor, dass bei Gott nichts unmöglich ist oder bei Gott alles möglich ist. Ich habe noch 4 Parallelstellen gefunden, die etwas darüber aussagen, wie gut Gott ist. Und diesen kleinen Ausflug möchte ich mit Ihnen zunächst machen. Gott und Abraham. Wir kennen diese Geschichte gut. Abraham ist alt geworden, Sarah ist alt geworden, die Hoffnung ist eigentlich erschöpft. Ist Gott wirklich mächtig und gut, dass er einen Sohn verspricht? Aber über 2 Jahrzehnte müssen vergehen und es ist immer noch kein Sohn da. Und dann lässt Gott Abraham und Sarah ausrichten, 1. Mose 18, Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und nach einem Jahr erfüllt sich dieses Versprechen und es kommt der Sohn zur Welt. Und aus Abraham wird ein Volk und aus diesem Volk kommt der Retter, durch den alle Menschen gesegnet werden. So gut ist Gott, bei dem alle Dinge möglich sind. Dann gibt es eine Stelle noch im Alten Testament, Gott und Jeremia. Ist Gott wirklich mächtig und gut, dass er zulässt, dass die Babylonier kommen, sein Volk besiegen und aus dem verheißenen Land wegschleppen dürfen? Und Jeremia begreift überhaupt nicht, dass er ein Stück Land kaufen soll. Land kaufen in einem Land, das Gott preisgegeben hat und wo er sie herausgerissen hat. Und da heißt es Jeremia 32, Vers 27, siehe ich, der Herr bin der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein? Ich will sie in dieses Land einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und es geschieht 70 Jahre später. Nach Sünde und dieser Last der schweren Erfahrung und Buße kommen sie wieder zurück. So gut ist Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Und dann sind wir im Neuen Testament. Gott und Maria. Ist Gott wirklich mächtig und gut, dass ein Jahrhundert nach dem anderen vergeht und der verheißene Christus kommt nicht? Die Römer gewinnen Macht und dann spricht er ausgerechnet zu einer armen jungen Frau, die Jungfrau ist. Die soll jetzt den Messias zur Welt bringen. Und über alle Zweifel hinweg lässt Gott durch den Engel ausrichten, Lukas 1, Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und es kommt der Heiland der Welt durch Maria in unsere Welt hinein und er stirbt zur Versöhnung unserer Schuld. So gut ist Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Und dann das Letzte, Gott und Jesus. Ist Gott wirklich mächtig und gut, dass er seinen einzig geliebten Sohn ans Kreuz ausliefert und dass er da stirbt und für uns blutet? Und im Garten Gethsemane betet Jesus, Markus 14, Vers 36, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und Jesus stirbt. So gut ist Gott, dass er bei seinem eigenen Sohn seine Möglichkeiten nicht einsetzt und ihn sterben lässt. Für sie und mich. Und auf diesem Hintergrund wollen wir weiter das Gespräch verfolgen. Das war die Rückfrage. Nennst du mich gut? Keiner ist gut, denn allein Gott. Und jetzt sagt er diese erste Antwort in Vers 20, du kennst die Gebote. Und das, was jetzt aufgelistet wird, das sind alles jene Gebote, die das Miteinander unter den Menschen regelt. Vom Ehebrechen, nicht stehlen, nicht morden und so weiter. Nicht die Gebote, die jetzt speziell die Gottesbeziehung betreffen. Zum einen stellen wir fest, Gott hat also schon längst gute Maßstäbe festgelegt, an denen man sich orientieren kann, wenn man ein Leben führen will, das sich auf Gott zubewegt. Aber es ist mir auch aufgefallen, wenn ich jetzt an ein Leben denke, es beginnt und es endet und es gibt kein Leben nach dem Sterben, dann ist das ja für viele Menschen die Konsequenz, dass sie egoistisch leben, weil sie sagen, ich muss das Leben genießen, ausnutzen. Ich weiß nicht, wann ich sterbe, dann ist alles vorbei. Und aus diesem egoistischen Leben wird oft auch ein rücksichtsloses Leben. Da spielt der andere neben mir nicht so eine wichtige Rolle, denn ich muss sehen, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich irgendwie Leben in dieses Leben reinkriege. Aber wenn ein Mensch weiß, dass am Ende dieses irdischen Lebens nicht das Ende da ist, dass es ein ewiges Leben gibt, das ja nochmal viel länger, viel größer, viel gewaltiger und schöner ist als das, was jetzt da ist, da werde ich befreit, nach links und rechts zu schauen, auch an den anderen zu denken. Da habe ich Zeit, mich zurückzunehmen, weil mir nicht das Leben verloren geht, sondern weil ich in Gottes Sinne Leben fördern kann. Du kennst die Gebote, sagt Jesus zu diesem Mann und er kennt sie wirklich und wahrscheinlich völlig auswendig und voller Achtung. Und wenn er sagt, die habe ich alle gehalten, möchte ich es ihm glauben, von daher, dass er sagen kann, ich habe nicht gestohlen, nicht Ehe gebrochen, nicht gelogen. Und doch ist es eine Antwort, die sich nur so an der Oberfläche bewegt. Wenn Gott diese Gebote gibt für uns, kennt er uns ja gut. Und es geht ja um viel mehr, als dass er uns irgendwelche Regeln gibt, die wir abhaken können, um am Ende sagen zu können, ich war gut, ich habe es prima durchgeführt. Sie haben ja einen viel tieferen Sinn und der steht mir sehr deutlich vor Augen, wenn ich bei Martin Luther die Erklärungen lese. Zum Beispiel das 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Oder das 8. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Sollten Sie einen Katechismus daheim haben, könnten Sie sich das noch einmal vor Augen stellen, immer mit dieser Weiterführung, sondern getötet haben wir vielleicht noch nicht. Aber haben wir dem anderen beigestanden? Vielleicht haben wir über jemanden noch keine Lüge verbreitet, aber für ihn etwas zum Besten gekehrt? Und da merken wir, hier ist eine andere Gesinnung angesprochen, die von sich selbst weg zum anderen denkt, Gutes denkt. Und wer kann jetzt noch sagen, diese Gebote habe ich gehalten? Es ist ja so, dass man zutiefst erschrickt und merkt, Nein, man denkt nicht immer lieb über den anderen. Da mag Missverständnis vorausgehen, da mag Verletzung vorausgehen. Aber wie schnell geschieht dieses unrechte Urteil, diese unrechte Einschätzung, dieses unrechte Wort? So oft. Und allein an diesen beiden Beispielen merken wir, wenn Jesus das sagt, du kennst die Gebote, gibt er im Grunde auch den Hinweis für diesen Mann, schon allein an dieser Stelle kann er es nicht halten. Wie sollte er überhaupt theoretisch denken, dass er auch nur irgendetwas tun könnte, das ewiges Leben als Ergebnis hat? Dafür braucht er Gott. Er braucht Jesus. Bei seiner Frage nach dem ewigen Leben muss unbedingt dann diese Einsicht sich breit machen dürfen, dass es eine Frage ist, wo es um Jesus geht, weil ich nichts beitragen kann, was ewiges Leben als Ergebnis hätte. Und dann stellt sich heraus, er sucht nicht Gott. Er will gar nicht Gott. Er wollte etwas von Gott. Gott war nicht so ein dick platzierter, wichtiger Teil seines Lebens wie so ein Stein, sondern in seinem Lebenseimer war so viel anderes und er hätte gern nur noch ein bisschen das ewige Leben dazu. Und es passte nicht zusammen. Wir singen an dieser Stelle wieder ein Lied auf der Leinwand. Jesus, Weg der Wahrheit. Das war die erste Antwort, du kennst die Gebote. Und dann schließt sich diese zweite Antwort an, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus möchte ihm helfen. Er möchte ihn nicht arm machen. Aber jetzt trifft er mit dieser Antwort jenen wunden Punkt, wo erkennbar werden könnte, ich habe da etwas in meinem Leben falsch gewichtet, mehr Bedeutung zugemessen, als es recht hat. Und Gott will ja noch viel Größeres geben. Er gibt sich ja sich selbst in seiner Liebe. Aber in Vers 23 lesen wir, als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Und im Paralleltext im Matthäusevangelium heißt es, er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht in der Lage, da etwas aus seinem falsch platzierten Eimer herauszuholen. Und Gott und Jesus die richtige Rolle zuzuschreiben. Traurig geht er weg. Jetzt ist da Jesus mit denen, die bisher zugehört haben. Und das ist nun das zweite Gespräch, das sich hier anschließt. Ab Vers 24. Als Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen hinein, und sagt dieses Bild vom Kamel. Das ist schon eigenartig mit uns Menschen. Wenn wir uns arm fühlen, wenn wir in Not sind, wenn wir angewiesen sind auf Hilfe, ist es oft viel leichter, dass wir angesprochen werden, dass wir Gott brauchen. Denn dann haben wir ja auch den Eindruck, wir brauchen was. Aber wenn wir nichts brauchen, dann ist es schon schwierig, dass Gott diesen Zugang zu unserem Herzen findet. Wie schwer, sagt er. Und nun antworten seine Zuhörer. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, die da drumherum stehen, wenigstens einer, ganz erleichtert hätte sagen können, oh, wie gut, dass ich nicht reich bin. Wie gut, dass ich nicht reich bin. Dann ist es bei mir ja nicht so schwer wie mit dem Kamel. Wäre für mich logisch, dass man das jetzt denkt, sich eigentlich freut, dass hier eine Abgrenzung geschehen ist zwischen denen, die haben Probleme, und mir, wie gut, ich nicht. Und mich überrascht wieder total die Antwort, die in der Bibel steht. Da sprachen die, das hörten, ja, wer kann denn dann selig werden? Das ist mir so nachgegangen. Denn aus diesen Worten spricht ja eine ganz tiefe Selbsterkenntnis. Reichtum heißt ja gar nicht, ich habe eine Million auf dem Konto. Es ist ja tatsächlich so, dass in meinem Leben etwas ist, was ich als Reichtum empfinde und was ich auch nicht gerne loslassen möchte. Das mag bei jedem ganz unterschiedlich sein. Aber hat nicht doch jeder von uns irgendetwas, was ihm alles bedeutet? Vielleicht nur wenig, aber geliebter Besitz. Vielleicht eine Begabung, durch die er Anerkennung erfährt und die er nicht verlieren will. Vielleicht seine Frömmigkeit, die was hermacht. Vielleicht ein Mensch, den man unter allen Umständen nicht hergeben will. Vielleicht aber auch die persönliche Unabhängigkeit, auf die man nicht verzichten kann. Eine Aufgabe, die ich nicht hergeben will. Ein anderer darf sie nicht tun. Meine Gesundheit, wo ich denke, da habe ich doch vielleicht ein Recht drauf, schließlich glaube ich doch und bete. Wer kann dann selig werden? Und da hinein sagt Jesus jetzt dieses wunderbare Wort: bei den Menschen unmöglich, aber bei Gott möglich. Das ist seine Antwort und die einzige Hoffnung für uns. Und da ist mir so aufgegangen, ich hätte mir auch wieder vorgestellt, dass Jesus etwas Wunderbares vollbringt. Zum Beispiel, da tobt ein Sturm und er stillt den Sturm und dann sagt er, seht ihr, bei mir ist kein Ding unmöglich. Und jetzt sagt Jesus in einer Situation, in der ein Mensch nicht glaubt und weggeht, bei mir ist alles möglich. Er sagt es nicht angesichts eines faktischen Beweises seiner Macht, sondern eigentlich angesichts einer Situation, wo man denkt, naja, Jesus hat schöne Worte, aber passieren tut auch nichts. Das beeindruckt mich, und für mich haben diese Worte daher nochmal ein ganz besonderes Gewicht. Auch wenn diese Geschichte natürlich in Besonderem darauf hinweist, dass es darum geht, dass wir Gott den richtigen Platz einräumen, damit wir ewiges Leben bekommen. sehe ich darin aber auch eine unwahrscheinliche Ermutigung für Menschen, die Jesus den Platz eingeräumt haben und mit ihm leben möchten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und das bedeutet jetzt für mich, dann ist es möglich, zu warten, bis er sein Wort erfüllt, wie bei Abraham. Wenn Gott in meinem Leben die Rolle spielt und ich mit ihm lebe, ist es möglich zu warten. Nicht bei uns Menschen, sondern durch seine Kraft. Oder wenn Gott in meinem Leben diese Rolle spielt, dann ist es möglich, die Folgen der Sünde zu tragen, Buße zu tun und einen Neuanfang geschenkt zu bekommen. Wie bei Jeremia, der Land kaufte und später gab es wieder das Land. Wenn Gott in meinem Leben Raum hat, ist es möglich, durch seine Kraft unverständliche Führungen anzunehmen und Verdächtigungen, wie bei Maria, dass man mir etwas unterstellt, was nicht wahr ist. Wenn Gott in meinem Leben diesen Platz hat, dann ist es möglich, das Leid anzunehmen und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, wie Jesus. Und wenn Gott den rechten Platz in meinem Leben einnimmt, dann kann ich aushalten, dass ein Suchender weggeht und warten, bis seine Zeit gekommen ist. Wie bei Jesus und dem Oberen. Das macht mir Mut. Und diesen Segen will Gott schenken. Und darum möchte ich jetzt auch beten. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, bei dem alle Dinge möglich sind. Und danke, du weißt jetzt auch, wo jeder Einzelne von uns steht. Hilf uns, dass wir dir den rechten Raum geben und dich Herr sein lassen. Bitte schenk du uns Hilfe, auf die Erfüllung deines Wortes warten zu können. Hilf uns zur Umkehr, dass wir Neuanfang erleben dürfen. Hilf uns, Ablehnung und Verdächtigungen ertragen zu können. Schenk uns, dass wir deinen Weg, der ins Leid führt, annehmen können und auch aushalten, dass geliebte Menschen noch nicht glauben. Und wir wollen damit rechnen, dass bei dir alle Dinge möglich sind. Amen. Wir singen jetzt das Lied, das auch wieder auf der Leinwand zu sehen ist. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Ich darf noch ankündigen, dass am Ausgang für alle, die in diesem Monat Geburtstag hatten, eine kleine Überraschung wartet. Schwester Brigitte steht schon bereit. Aber zuvor stellen wir uns unter Gottes Segen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen.